Nachdenkseiten. Die kritische Website. DDR-Dämonisierung mit Gruselmärchen, Meinungsmache mit wahren Begebenheiten. Von Tobias Riegel. Eine aktuelle Debatte um den Film »Das Leben der Anderen«, den Schriftsteller Christoph Hein und den Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck wirft ein Licht auf potenzielle Manipulation durch historische Filmstoffe. Die Übergänge zwischen Doku, Fiktion und Propaganda sind zunehmend fließend. Nein, »Das Leben der Anderen« beschreibt nicht die 80er Jahre in der DDR. Der Film ist ein Gruselmärchen. Dieser kürzlich geäußerte Satz entlarvt in wohltuender Deutlichkeit sowohl den Film von 2006 als auch jene Medien, die den fragwürdigen weltweiten Kassenschlager in den Stand einer realistischen DDR-Darstellung erhoben haben. Aufgeschrieben hat die kritischen Worte der Schriftsteller Christoph Hein in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung. In dem Beitrag geht Hein mit dem Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck hart ins Gericht. Nach seiner Darstellung hat Donnersmarck Heins Biografie verzerrt und als klischeehafte Basis für den im Film porträtierten typischen DDR-Dramatiker ausgebeutet. Alles, was Hein dem Regisseur in Interviews erzählt habe, sei von diesem bunt durcheinander gemischt und dramatisch oder vielmehr sehr effektvoll melodramatisch neu zusammengesetzt worden. Anlass für Heins Artikel sind auch aktuelle Vorwürfe, die der Maler Gerhard Richter gegen Donnersmarck wegen dessen neuen Film »Werk ohne Autor« richtet. Der Regisseur habe Richters Lebensgeschichte missbraucht und grob verzerrt. Innerhalb des Artikels finden Sie weiterführende Verlinkungen. Unterhaltsame Anti-DDR-Propaganda. Das Leben der Anderen ist kurzweilige Unterhaltung auf hohem schauspielerischen Niveau. Aber er ist auch reißerisch, klischeehaft und historisch an zahlreichen Stellen ungenau. Dennoch wurde er durch die zahllosen hymnischen Kritiken zur realistischen DDR-Darstellung verklärt. Durch diesen medialen Chor wurde auch die seit 2006 artikulierte Kritik übertönt und der Film entwickelte sich nahezu ungebremst zu einer bis heute höchst wirkungsvollen DDR-Dämonisierung. Es ist gut, dass Hein dem endlich etwas entgegensetzt. Er schätzt allerdings auch seinen Wirkungsgrad realistisch ein. Zitat: Der Film wurde ein Welterfolg. Es ist aussichtslos für mich, meine Lebensgeschichte dagegen setzen zu wollen. Ich werde meine Erinnerungen dem Kino anpassen müssen. Zitat Ende. Diese Resignation teilt Hein mutmaßlich mit zahlreichen DDR-Bürgern. Medien. Realistisches DDR-Bild. Aber man muss Hein leider recht geben. Gegen die große Medienkoalition, die dem Film eine historisch-politische Authentizität bescheinigte, war und ist kaum anzukommen. Die Welt schwärmte, Donnersmarck treffe den Tonfall des DDR-Lebens, als hätte er es miterlebt. Die Süddeutsche Zeitung unterstellt dem formal bemerkenswerten Film, dass die Schönheit der Bilder stets der Wahrheitsfindung diene. Der katholische Filmdienst lobte das Werk für eine präzise Darstellung der Milieus. Die DDR erscheine erschreckend authentisch. Die Zeit konnte den bisher besten Nachwendefilm über die DDR gar nicht genug loben. Das Leben der Anderen ist politischer als Sonnenallee, philosophischer als Goodbye Lenin, sarkastischer als Berlin is in Germany. Eine Kinonovelle, die deprimierende Einsichten in die Herrschaftsmechanismen der Diktatur gewährt. Der Film wurde Schülern als realistische Beschreibung der DDR in den 80er Jahren serviert und sowohl das Goethe-Institut als auch die Bundeszentrale für politische Bildung widmen dem Film eigene, wohlwollende Materialien. Eindringlich und dramatisch akzentuiert versucht das Leben der Anderen, eine Zustandsbeschreibung der Kulturszene der 1980er Jahre in einem repressiven Staat. Die Kritiker des Films hatten und haben keine Chance. Treffende Analysen des Films wurden von den kritiklosen Beiträgen zugeschüttet. Etwa die der Taz, die Urteile, der Film scheitere an billigen Klischees. Das Leben der anderen erhebe den Anspruch historischer Wahrhaftigkeit, leiste sich aber Ungenauigkeiten. Der gezeigte Hochstalinismus treffe für die DDR um 1985 nicht zu. Fazit: Es sind diese Vermischungen von behaupteter Geschichtsschreibung und ungehemmter Kolportage, die das Leben der anderen letztlich scheitern lassen. Mit seinem aktuellen Versuch, den Film als die unterhaltsame, aber verfälschende Fiktion zu beschreiben, die er ist, tritt Hein sowohl den fundamentalistischen DDR-Gegnern als auch den medialen Unterstützern von »Das Leben der anderen« auf die Füße. Einigen Journalisten ist ihr damaliges kritikloses Wohlwollen inzwischen mutmaßlich peinlich. Entsprechend harsch wollte etwa Andreas Platthaus Hein in der FAZ zurechtweisen, was aber nicht recht gelingen wollte. In dem Artikel wird auf allerhand Formalien hingewiesen, um Hein Falschaussagen zu unterstellen und um zu beweisen, dass der Film gar nicht auf den Gesprächen mit Hein beruhe. Auf den gravierenden Vorwurf, eine von Hein angesprochene Stelle befinde sich im Abspann und nicht im Vorspann, hat Hein inzwischen entsprechend trocken reagiert. In dieser Kernfrage will ich nach einem Jahrzehnt gerne einen Irrtum einräumen. Das Unbehagen im Zusammenhang mit dem Film aber bliebe, so Hein. Einerseits authentisch, andererseits Fiktion mit künstlerischer Freiheit. Bei der Beurteilung des Films als reales DDR-Bild wird stets eine Hintertür offen gehalten. Wenn konkrete historische Falschdarstellungen moniert werden, betonen die Journalisten und der Regisseur plötzlich den fiktionalen Charakter und die künstlerische Freiheit der authentischen Geschichte. Zusätzlich wird Kritik abgewehrt, indem genaue Analysen der realen DDR-Zustände als zynisch und verharmlosend diffamiert werden. Das Leben der anderen hat aber durch die mediale Erhöhung den Stand der reinen Fiktion lange verlassen. Und wenn es reine Fiktion ist, dann darf man den Film auch als propagandistisches Märchen bezeichnen. Im Falle Das Leben der anderen konnte man ein ähnliches Phänomen wie bereits bei den Genres Western und Kriegsfilm feststellen. Geschickt gemachte Fiktion entwickelt sich durch fehlendes mediales Hinterfragen zur Hyperrealität. Die FAZ spricht in diesem Zusammenhang einen interessanten Punkt an. Zitat: Und nebenbei offenbart seine, Heinz, Anekdote zum »Das Leben der anderen« ein Fiktionsverständnis, das für einen Romancier in der Tat als Offenbarungseid gewertet werden muss. Zitat Ende. »Das Leben der anderen« sei ein Spielfilm, der nicht für sich in Anspruch nehme, nach einer wahren Geschichte gearbeitet zu sein. Zitat: Es ist eine qua Gattung ausgewiesene Fiktion. Zitat Ende. Manipulationen mit historischen Stoffen, auch bei Netflix. Das Phänomen einer medial ins angeblich reale erhobene Fiktion lenkt den Blick auf die zahlreichen Mischformen der historischen Betrachtungen in Filmen. Die Kontur zwischen Fiktion und Dokumentation verschwimmt zusehends. Das ist vor allem bei sogenannten Dokudramen der Fall. TV-Serien, die auf wahren Begebenheiten beruhen, etwa die Netflix-Produktion Narcos, O.J. Simpson oder The Assassination of Giovanni Versace. Diese Dokus werden mit Fiktionen aufgepeppt und politisch aufgeladen. Für dieses Verfahren blenden die Produzenten vor den Filmen mittlerweile standardmäßig diesen Freifahrtschein für Manipulationen ein. Nach wahren Begebenheiten. Einige Szenen, Namen, Charaktere, Vorfälle und Orte sind aus dramaturgischen Gründen fiktiv. Es sind dann aber gerade die fiktiven Szenen und Dialoge, in denen eine politische Tendenz gelegt wird. Etwa in der Serie Narcos zum US-Drogenkrieg wird dieses Stilmittel exzessiv genutzt, um die historisch schwer belasteten DEA-Beamten in privaten, historisch nicht belegten Szenen als ums Gute bemühte Agenten zu zeichnen. Diese Filme nach angeblich wahren Begebenheiten sind prinzipiell völlig anders gelagert als Das Leben der anderen, dessen Fiktionalität bei Bedarf sogar betont wird. Aber die Fälle hängen doch zusammen, da beide Varianten ein großes Potenzial für Kultur- und Geschichtspropaganda bieten. Im Fall Das Leben der anderen wird eine Fiktion medial so lange als real dargestellt, bis Unstimmigkeiten zur Klassifizierung als Fiktion zwingen. Anschließend wird wieder zur Aussage von der realistischen Darstellung zurückgekehrt. Im Fall Narcos wiederum werden angeblich wahre Dokudramen durch kleingeredete fiktive Elemente für Propaganda missbraucht. Dreiste historisch-politische Propaganda. Zwei besonders dreiste Beispiele für Propaganda mit angeblich wahren Begebenheiten ist der Anti-WikiLeaks-Film Inside WikiLeaks von Bill Condon oder das Machwerk U-571, in dem Hollywood das Erbeuten der Enigma-Codemaschine der US-Armee und nicht den Briten zuschlägt. Die Liste ähnlich gelagerter Filme ließe sich lange fortsetzen. Auch ist die Kollaboration zwischen US-Armee und Hollywood längst kein Geheimnis mehr. Westdeutsche Fantasie dominiert DDR-Geschichtsschreibung. Hein wird aktuell auch in Schutz genommen. Vielleicht ist das Anzeichen für einen langsamen Paradigmenwechsel? So verteidigt ihn sein ehemaliger Lektor Thorsten Arendt und in diesem Gespräch mit dem Deutschlandfunk, verlinkt innerhalb des Artikels, werden auch endlich die richtigen Fragen gestellt. Zitat: Im vergangenen Jahr wurde ja viel geredet über die Ostdeutschen, auch über die Anerkennung von ostdeutschen Biografien und Lebenserfahrungen. Geht es darum im Prinzip auch hier? Ein ostdeutscher Christoph Hein erinnert sich an sein Leben in der DDR. Er spricht über einen Film, der sich mit dieser Zeit, seiner Lebenszeit, beschäftigt. Und dann haben wir einen westdeutschen Journalisten, eben Andreas Platthaus, der erklärt Christoph Hein, du erinnerst dich falsch und dass du dich falsch erinnerst, das macht dich politisch verdächtig. Zitat Ende. Und auch die Zeit wendet sich gegen die Denunziation Christoph Heins. Zitat: Vielleicht hat nicht mehr jeder in Erinnerung, dass Hein zu jenen Schriftstellern in der DDR gehörte, die sich der Diktatur mit einem Mut entgegenstemmten wie nur ganz wenige. Auf dem 10. Schriftstellerkongress der DDR mit einer aufsehenerregenden Rede, die Abschaffung der Zensur zu verlangen, dafür brauchte man mehr Rückgrat, als die westdeutsche Fantasie heute hergibt. Zitat Ende. Zahlreiche Beispiele, etwa dieser Beitrag über ostdeutsches Demokratieverständnis im Deutschlandfunk, verlinkt innerhalb des Textes, vom Donnerstag belegen, dass diese westdeutsche Fantasie die DDR-Geschichtsschreibung noch immer in destruktiver Weise dominiert. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.